Hier ist der Klartext-Podcast mit Thilo Baum, Folge 19. Formulieren Sie nicht zu spielerisch. Herzlich willkommen zum Klartext-Podcast. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute will ich über ein ganz spannendes Phänomen sprechen, und zwar darüber, dass manche Leute einfach zu spielerisch sind, wenn sie formulieren. Kennen Sie das? Manche Leute sagen nicht einfach, was sie denken oder schreiben, was sie denken, sondern sie bauen Fallen ein. Das sind Wortspiele, Redewendungen, Ausflüge ins Altgriechische, ins Lateinische und Ähnliches. Und genau darum geht es heute. Also bei mir ist das oft so. Ich versuche wirklich gerne, den Gedanken der Menschen zu folgen. Aber wenn jemand dann die ganze Zeit Wortspiele und intellektuelle Andeutungen macht, dann verliere ich den roten Faden. Einschübe mit kurzen Anekdoten, das reißt mich raus aus dem Verständnis, weil ich erstmal darüber nachdenken muss, was der Künstler mir eigentlich sagen will. Kennen Sie das vielleicht auch? Es ist nicht so, dass ich völlig spaßbefreit und ironiefrei wäre, und ich finde auch ab und zu mal ein Wortspiel auch ganz nett, aber wenn jemand wirklich statt zum Punkt zu kommen die ganze Zeit irgendwie nur beweist, dass er gebildet ist und dass er sich auch um Ecken ausdrücken kann, dann wird das für mich ziemlich anstrengend, und dann denke ich mir auch, naja, vielleicht ist das, was er sagen will, gar nicht so wichtig. Also vielleicht hat das, was er sagen möchte, ja gar keine Substanz, und in der Folge muss er eben Luft reinpumpen in seinen Textfluss. Das ist das, was ich mir dann denke. Das bedeutet, wenn mir jemand mit einer sehr spielerischen Sprache daherkommt, dann wittere ich erstmal Vorsicht, Luftpumpen-Alarm. In dieser Podcast-Folge geht es gleichzeitig auch um den Zugang, den viele Experten zu ihrem Thema haben. Es geht auch darum, dass viele Experten mit ihren Gedanken einfach nicht durchdringen. Das ist nämlich, vereinfacht gesagt, auch oft dann der Fall, wenn Fachleute ihre ohnehin schon komplexen Gedanken auch noch spielerisch aufladen. Also gerade bei komplexen Texten, wenn also jemand wirklich einen Fachtext hat, was er uns vermitteln will, ob in einem Vortrag oder in einer E-Mail, gerade dann macht es das Verständnis natürlich extrem schwer, wenn jemand dann noch mit Wortspielen kommt, mit Rätseln und Ähnlichem. Ein Beispiel. Kürzlich habe ich eine politische Position gelesen. Das mache ich oft, mich interessieren politische Positionen. Und es ging in dieser Position zum Thema NGOs und Demokratie. 14 Seiten PDF. NGOs sind Nichtregierungsorganisationen, und die Position lautete: NGOs sind kein Ersatz für die Demokratie, sie sind nicht unfehlbar und sie haben keinen Alleinvertretungsanspruch. Das war im Grunde eine der Kernaussagen dieses Textes, dieser Position, aber das stand erst auf Seite 12 dieses PDFs. Wissen Sie, wie der Text anfing? Mit dem Abendlied "Weißt du, wie viel Sterne stehen", das Sie vielleicht noch kennen. Nicht Sternlein, sondern Sterne, weil das die Originalfassung von 1852 ist, und in Frakturschrift. Damit fing der Text an. Es ging dann um Gottes Allwissenheit und den mathematischen Begriff der Unendlichkeit. Es ging um Wissenschaft und Wachstum, über einen etymologischen Ausflug zur Nachsilbe Tum bei Wörtern wie Wachstum, Christentum, Reichtum. Und ich dachte mir einfach nur, worauf will der Autor denn hinaus? Worum geht es? Und ich frage mich, worüber spricht er? Worum geht es in diesem Text? Wenn Sie das auch kennen, dann sind wir Leidensgenossen. Wenn Sie das aus der Business-Kommunikation kennen, dann sind Sie Opfer von einem Kauz oder einer Käuzin vermutlich. In der Business-Kommunikation passiert sowas tatsächlich auch, und zwar dann, wenn Kollegen offenbar alle Zeit der Welt haben und sich ausbreiten können. Es ging in diesem Text um die NGOs, dann um Wachsen, Erwachsen und Entwachsen, ums lateinische Verb crescere und über einen philosophischen Ausflug ums Wachsen im Sinne der lateinischen Grammatik. Und so ging es dann über 12 Seiten weiter: Ökologie, Ökonomie, Geld, Handel, Demokratie, bis dann auf Seite 12 die Kernaussagen kamen. Ein normaler Leser erreicht diese Kernaussagen nicht, nehme ich mal an, weil er vorher aussteigt und das Lesen einstellt. Und das können wir ihm gar nicht übel nehmen. Denn wenn jemand liest oder wenn jemand zuhört, dann überlegt er die ganze Zeit, worum geht es, bringt mir das was? Und wenn ein Text irgendwann zu beliebig wird, zu verspielt, dann steigen die Leute aus. In so einem Text merken wir zwar, dass es dem Autor viel Spaß macht, seine intellektuellen Nebenpfade zu verfolgen, aber manchmal ist die Relevanz dieser Nebenpfade für den Leser oder Zuhörer nicht unbedingt gegeben. Ja, wenn Sie jetzt sagen, das gibt es im Business gar nicht, weil die Leute alle keine Zeit haben, dann will ich mich einfach nur mal an ein Seminar erinnern, das ich voriges Jahr hatte. Da saß ein Seminarteilnehmer, der tatsächlich gesagt hat, er schreibt möglichst lange Texte, damit er nicht als faul oder oberflächlich erscheint. Und damit er nicht dumm wirkt auf seine Kollegen, auf seinen Chef, greift er eben hin und wieder auch zu Wortspielen oder auch zu seinem alten Lateinwissen, was er vielleicht noch aus der Schule hat. Und weil in der Business-Kommunikation auch viele Experten kommunizieren, ist für mich der Bedarf, sagen wir mal, dieser Podcast-Folge komplett klar. Denn viele Expertentexte sind völlig unverständlich und das liegt oft daran, dass die Experten ihre eigenen Inhalte kennen und sie daher für banal halten, dass sie aber nicht erfassen, dass der andere Leser-Zuhörer diese Inhalte möglicherweise nicht kennt und sie für alles andere als banal hält. Wenn jetzt ein Experte seine eigenen Inhalte für selbstverständlich hält, weil er sich seit Jahrzehnten damit befasst und er denkt oder er hat Angst, irgendwie nicht tief genug, tiefsinnig genug rüberzukommen in dem, was er sagt, dann neigen viele Experten dazu, ihre Sprache aufzublasen und eben eine spielerische Sprache zu verwenden. Gleichzeitig haben viele Experten Angst, zu einfach zu sein. Viele Experten halten es tatsächlich für zu einfach, wenn sie einfach sagen, was zu sagen ist. Dabei lassen sie sich einfach mal nur die Formulierung auf der Zunge zergehen, etwas für zu einfach zu halten. Ist es nicht schön, wenn etwas einfach ist? Dabei gibt es auch eine Lösung. Es gibt nämlich ganz wenige Dinge, die man einfach beherzigen kann, damit die Kommunikation gelingt und damit sie trotz eines komplexen Themas oder auch trotz einer einfachen Information nicht oberflächlich wirkt. Nehmen wir mal das Beispiel Energie. Stellen Sie sich vor, ein Experte will etwas über Klimapolitik sagen in irgendeinem Zusammenhang und er verwendet dabei die Formulierung im Treibhaus gefangen. Irgendetwas will der Experte uns sagen, aber er nutzt jetzt zum Beispiel als Kapitelüberschrift die Formulierung im Treibhaus gefangen. Was sollen wir uns darunter vorstellen? Das ist ein solches Beispiel für eine spielerische Formulierung. Ich nehme mal an, der Bezug dürfte der Treibhauseffekt sein. Das vermute ich. Aber kennen Sie den Treibhauseffekt? Sicherlich haben Sie davon gehört, aber wie funktioniert er genau? Welche Rolle spielen dabei nochmal kurzwellige Strahlung und Infrarotstrahlung? Und vor allem, was heißt es, wenn ich im Treibhaus gefangen bin? Das Treibhaus, wie wir es aus der Gärtnerei kennen, ist ja schon eine Metapher für das, was im Klima in der Atmosphäre geschieht. Daraus abgeleitet kommt der Treibhauseffekt. Und jetzt macht jemand aus dieser Metapher nochmal eine Metapher und sagt, wir seien im Treibhaus gefangen. Und sorry, das ist zu viel. Das ist eine Gehirnakrobatik, der folgt kaum ein normaler Mensch. Ich kann mir unter dem Treibhauseffekt höchstens vorstellen, dass die Wärme in der Atmosphäre unten bleibt, also beim Erdboden, dass sie nicht in die Stratosphäre hochgeht, sondern dass es unten warm bleibt. Und wenn ich jetzt lese oder höre, wir seien im Treibhaus gefangen, dann baut sich ein Bild auf, in dem wir tatsächlich in diesem Treibhaus des Treibhauseffektes gefangen sind. Gemeint ist aber was anderes. Gemeint ist, jedenfalls meint das der Autor dieser Überschrift, dass wir in der politischen Situation gefangen sind. Der Autor hat ein Gedankenspiel gemacht, aber wir können ihm nicht folgen. Der Autor hat sich zu viel dabei gedacht. Der Autor war zu spielerisch. Der Autor kann seine eigenen Gedankenspiele nachvollziehen, aber es ist wirklich zu viel verlangt, das auch noch von den Menschen draußen zu erwarten. Das ist ungefähr so wie bei Redensarten. Kennen Sie Redensarten? Redensarten sind Gedankenwendungen, die eine bestimmte Aussage transportieren sollen. Aber statt es, so kompliziert zu machen, kann ich doch eigentlich auch gleich sagen, was ich meine. Also eine Redensart. Was heißt es denn, die Kirche im Dorf zu lassen? Das ist eine Redensart. Was heißt das? Dass jemand übertreibt? Dass jemand anmaßend ist? Keine Ahnung. Die Redensart kann viel bedeuten. Und wenn ich diese Redensart verwende, dann habe ich mindestens eine Bedeutung dafür im Sinn. Warum sage ich diese Bedeutung nicht gleich? Also wenn ich meine, dass jemand übertreibt, dann kann ich doch sagen, guter Mann, du übertreibst. Das macht es übrigens auch barrierefrei. Von Fremdsprachlern ist kaum zu erwarten, dass sie deutsche Redensarten kennen. Aber schön, dass wir darüber reden. Ich plane jetzt eine eigene Podcast-Folge zum Thema Redensarten. Das wird dann voraussichtlich die Folge 23 werden. Oder Sie lesen in einem Buch über Ökologie die Kapitelüberschrift Terra Preta. Einfach nur so, da steht Terra Preta. Das dürfte fast niemandem etwas sagen. Und weil diese Überschrift erst einmal niemandem etwas sagt, hat auch erst einmal niemand Interesse an diesem Kapitel. Das ist nämlich das Fatale dabei. Wenn wir spielerisch und bildungsbürgerlich denken, dann glauben wir, dass unsere Ratespiele Neugier erzeugen, aber de facto erzeugen sie Desinteresse, weil die Menschen nämlich kein Bild im Kopf haben. Und wenn ich nicht weiß, worauf der Autor hinaus will, dann lege ich den Text weg. Lassen Sie mich mal an mein Buch denken, mein aktuelles Buch Schluss mit förmlich. Da gibt es ein Hauptkapitel, das heißt Problemförmliche Sprache. Die Aussage ist klar, förmliche Sprache ist ein Problem. Unterkapitel gibt es auch. Das erste heißt, woher die förmliche Sprache kommt. Was glauben Sie, steht in diesem Unterkapitel? Genau da steht drin, woher die förmliche Sprache kommt. Das nächste Unterkapitel heißt, warum förmliche Sprache nicht nötig ist. Und jetzt raten Sie mal, was da drin steht. Exakt, Sie finden eine Argumentation, wieso niemand förmliche Sprache braucht. Drittes Unterkapitel, wie förmliche Sprache Unternehmen lähmt. Was steht wohl in diesem Kapitel? Genau, Hinweise darauf, inwiefern förmliche Sprache Unternehmen lähmt. Meine Überschriften sind also nicht intellektuell und auch nicht selbstgefällig. Es gibt keine Ratespiele, sondern sie sind einfach handwerklicher Standard. Ich verkünstle mich nicht und ich nötige auch meinen Lesern keine fürchterlich originellen Gedankensprünge auf. Der Sinn einer Überschrift ist es auch nicht, Verwirrung zu stiften, sondern eine Überschrift soll den Leuten klar machen, was in einem Kapitel folgt. Und weil wir gerade dabei sind, Podcast Folge 24, darin wird es um Überschriften gehen. Wie funktionieren sie? Wie baut man sie auf? Also gut, geben wir der Terra Preta eine Chance. Terra Preta ist portugiesisch und heißt schwarze Erde. Es geht dabei um die Mischung aus Holzkohle und Humus, die sich an den Flüssen im Amazonasgebiet findet. In dem Buch geht es darum, dass diese Masse Energie beinhaltet, nämlich Kohlenstoff. Und jetzt stellt sich die Frage, was wäre in einem Buch über Ökologie denn die bessere Überschrift? In einem Fachbuch ist Terra Preta als Überschrift möglicherweise geeignet, von Fachleuten für Fachleute kein Thema. Aber wenn es um Reichweite geht, sollte das Buch auch für Laien sofort erfassbar sein und da bringt es die Terra Preta nicht. Da könnte ich mir eine Überschrift vorstellen wie »Der Energiespeicher vom Amazonas«. Mein Vorschlag, dazu sagt jetzt der Experte, das sei nicht genau genug. Weil es nicht um den Amazonas geht, sondern um das Amazonasgebiet. Das stimmt, aber es ist egal. Der Energiespeicher vom Amazonas ist eine treffende Überschrift. Sie verspricht, was das Kapitel hält, eine Erklärung zum Thema Biomasse im Urwald mit einem Exkurs über die unsägliche Rodung des Regenwaldes zu kurzfristigen Anbauzwecken. Kennen Sie den Spruch »Wir gegen Viren«? Der Spruch klebt in manchen öffentlichen Gebäuden, in den Waschräumen, am Spiegel. Der Appell heißt »Wir sollen uns die Hände waschen«. Die Kampagne »Wir gegen Viren« setzt sich gegen Infektionskrankheiten ein und den Hut auf haben das Robert-Koch-Institut und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Beides Institutionen voller Akademiker, voller Professoren und das ist für mich ein Lichtblick, dass auch dort die Erkenntnis durchgedrungen ist, dass wir zugängliche, eingängliche Claims und Sprüche brauchen, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu gewinnen. Und jetzt überlegen Sie sich, wenn dieser Spruch »Wir gegen Viren am Waschbecken« klebt, dann ist er falsch. Denn es geht eigentlich beim Händewaschen nicht um Viren, nur zu einem ganz geringen Teil. Es geht beim Händewaschen zu über 90% um Bakterien. Das könnte jetzt ein Mikrobiologe sagen. Das stimmt, nur es ist irrelevant. Der Spruch ist an dieser Stelle vielleicht falsch, aber er ist gut. Er ist nämlich einprägsam. Wir gegen Viren. Also, wenn wir den Experten folgen, müssen Texte präzise sein. Wenn Sie mir folgen, wird Ihr Text prägnant. Um den Unterschied zwischen Präzision und Prägnanz ging es ja schon in Podcast Folge 5. Experten wollen Präzision und ich will als Redakteur Prägnanz. Ich denke, bei komplexen Themen sind Texte meistens irgendwo in der Mitte. Sie sind also nicht vollständig präzise oder vollständig prägnant, sondern die eine Seite macht der anderen Zugeständnisse. Und die Formulierung Energiespeicher vom Amazonas trifft es einfach auf den Punkt. Im Text können wir ja dann erklären, was Terra Preta heißt, obwohl das vielleicht gar nicht mal nötig ist. Vielleicht ist es ja auch wirklich nur intellektuelle Selbstbeweihräucherung eines Besserwissers, eine Art Herr Lehrer, ich weiß was, obwohl der Autor selbst der Lehrer ist, der sich selbst etwas beweisen will. Tatsächlich sind solche fremdsprachigen Begriffe auch oft einfach nur deswegen im Spiel, weil sich Experten als schlau darstellen wollen. Und das tun sie aus dem gleichen Grund, aus dem sie ihre Texte auch mit Wortspielen und akademischen Rätseln aufblasen. Die Botschaft selbst ist offenbar nicht ausreichend stark. Und diese Angeberei gibt es auch im Journalismus. Also zum Beispiel am 10. Februar 2020 hat Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Rückzug von der CDU-Spitze angekündigt und in einem politischen Kommentar heißt es dazu, nun kämen Diadochenkämpfe um die Nachfolge des Parteivorsitzes. Wissen Sie, was Diadochenkämpfe sind? Ich nicht. Keine Ahnung. Ich musste nachschlagen und ich finde im Wörterbuch dazu das Stichwort bildungssprachlich. Und wissen Sie, was bildungssprachlich ist? Eine Ausdrucksweise, Zitat, die bestimmte Kenntnisse oder eine gute schulische Bildung voraussetzt. In Podcast 22 gehe ich noch näher auf das Phänomen des Bildungssprachlichen ein. Da geht es um akademische Sprache. Aber hier sehen Sie schon an der Definition von bildungssprachlich, dass es bei dieser Ausdrucksweise darum geht, Menschen auszuschließen, nämlich Menschen, die diese schulische Bildung nicht haben. Also habe ich die Diadochenkämpfe nachgeschlagen. Ich habe diese schulische Bildung offenbar nicht. Und ich lese, die Diadochen waren die Feldherren Alexanders des Großen. Und ich muss Ihnen sagen, es interessiert mich nicht. Bei allem Respekt vor der Geschichte, aber es ist mir vollkommen egal, welche Feldherren Alexander der Große hatte und wie sie heißen. Und ich sehe es nicht ein, dass ich in der politischen Berichterstattung in einem Kommentar diese altphilologischen historischen Übersetzungsspiele leisten soll. Ich halte es auch nicht für einen Teil der Allgemeinbildung, um das mal ganz deutlich zu sagen. Zur Allgemeinbildung gehört für meine Begriffe viel mehr, dass die Leute sich klar ausdrücken oder dass jemand weiß, was eine gute Geschäftsidee ist. Und das weiß an deutschen Schulen fast niemand. Also nochmal, nichts gegen Wortspiele, wenn sie nur punktuell auftauchen, auf einem Priel-Spülmittel steht, ich will doch nur spülen. Gut, das ist lustig, das finde ich toll. Ein Schuhladen heißt Shooting Star, geschrieben mit S-C-H-U-H, wie eben im Deutschen der Schuh. Meinetwegen, der klassische Friseurladen namens Schnittstelle ist inzwischen etwas abgegriffen. Wir haben kapiert, dass das eine Doppelbedeutung ist und witzig sein soll. Okay, aber punktuell sind solche Wortspiele schon in Ordnung. In Expertentexten aber sollten wir wirklich sparsam sein mit solchen Spielereien. Das gilt für die gesamte Unternehmenskommunikation um unsere E-Mails und Präsentationen. Wir sollten unseren Inhalt vermitteln und keine Nebensächlichkeiten, schon gar keine intellektuellen Selbstbeweise. Die Erkenntnis daraus heißt für mich KISS. K-I-S-S. Keep it simple and stupid. Halt es einfach und dumm. Um diesen Spruch geht es. Merken Sie sich die Abkürzung KISS. Keep it simple and stupid. Machen Sie die Dinge idiotensicher und haben Sie keine Angst davor, zu einfach zu sein. Im Gegenteil, die Leute sind heute eher froh, wenn sie jemand strukturiert seinen Gedanken folgen lässt. Geben wir den Menschen also ein Geländer, an dem sie uns leicht folgen können, statt ihnen intellektuelle Fallen zu stellen. Vier Regeln habe ich für Sie daraus abgeleitet. Erstens. Ein Gedanke nach dem anderen. Sagen Sie erst, dass der Wetterbericht für unseren Wandertag Regen voraussagt. Dann sagen Sie, dass wir deswegen doch nicht grillen gehen. Und dann sagen Sie, dass wir stattdessen ins Museum gehen. Drei Gedanken, einer nach dem anderen. Bleiben Sie also ganz einfach in dem, was Sie sagen, und halten Sie simpelst die Reihenfolge ein. Springen Sie nicht herum zwischen Ihren Gedanken. Die Reihenfolge zu verquirlen ist kein Zeichen von Intellektualität, sondern ein Zeichen von einem Strukturdefizit in der Kommunikation. Lernen Sie Struktur und bringen Sie einen Gedanken nach dem anderen. Wenn wir zuerst sagen, dass wir am Wandertag ins Museum gehen, irritieren wir damit die Kollegen, die bisher davon ausgehen, wir würden grillen gehen. Also eins nach dem anderen, dass wir nicht grillen, müssen wir erst klarstellen. Wir müssen sozusagen die Falschinformation grillen erst aus der Welt schaffen und dann sagen, wir gehen ins Museum. Zweiter Tipp, zweite Regel, bringen Sie Gedanken erstmal zu Ende. Gedanke 1 ist, der Wetterbericht sagt für den Wandertag Regen voraus. Gedanke 2 ist, darum gehen wir doch nicht grillen, wie bisher geplant. Jetzt kommt Gedanke 3, stattdessen gehen wir ins Museum. Und dann erst, wenn das klar ist, kommt Gedanke 4. Wir treffen uns um 8.45 Uhr auf dem Firmenparkplatz. Der Bus fährt um 9 Uhr los. Und dann kommt Gedanke 5. Mitnehmen müssen Sie nichts. Wir haben Getränke an Bord, im Museum gibt es einen Snack und wir machen eine schöne Mittagspause im Restaurant. Und dann kommt Gedanke 6. Ende des Wandertages ist um 16 Uhr. Der Bus bringt uns wieder zurück zum Firmenparkplatz. Also erst wenn wir geklärt haben, dass wir das Ziel des Wandertages verändert haben, erst wenn dieser Gedanke abgeschlossen und zuverlässig angekommen ist, erst dann beschreiben wir den neuen Prozess. Erst muss der Gedanke 1 klar und verankert sein, bevor wir mit Gedanke 2 beginnen. Die dritte Regel: Nichts ist zu einfach. Schlagen Sie sich den Gedanken aus dem Kopf, etwas könnte zu einfach sein. Was spricht denn dagegen, einfache Gedanken auszuführen? Erst setzen Sie sich selbst die Sauerstoffmaske auf und dann dem Kind neben sich. Ist doch einfach, oder? Aber es ist eben auch wichtig und relevant. Stellen Sie sich vor, diese einfache Botschaft sei im Flugzeug irgendwie versteckt hinter einem Rätsel, nur weil sie der Airline zu selbstverständlich erscheint und weil die Sicherheitsoffiziere sagen, oh, mit so einer einfachen Botschaft können wir doch unserem Publikum nicht daherkommen, die halten uns ja für primitiv. Nein, einfache Dinge einfach sagen, nichts spricht dagegen. Vierte Regel, vergessen Sie das Bildungssprachliche. Es geht nicht darum, dass Sie mit Ihrer Kommunikation in einem Geheimzirkel eine Geheimsprache auf der Basis von Geheimwissen pflegen, sondern es geht darum, dass Sie sich möglichst allgemein verständlich ausdrücken. Was können Sie jetzt tun? Achten Sie auf Ihre Gedanken. Denken Sie manchmal, Dinge seien zu einfach? Seien Sie froh, dass sie einfach sind und formulieren Sie sie genauso. Lassen Sie irrelevante Ausflüge weg. Lassen Sie die Bildungsprotzerei bleiben und wenn Sie 10-mal das Latinum und das Graecum haben, hören Sie auf damit. Am Ende dokumentiert es nur mangelnden Selbstwert. Und dann gucken Sie mal in Ihre E-Mails. Finden Sie E-Mails, die etwas Einfaches viel zu kompliziert beschreiben? Ich habe eine Bitte an Sie. Nehmen Sie den Text, kopieren Sie ihn in Word rüber, entfernen Sie personenbezogene Daten, verfremden Sie Interna und Geheimnisse und schicken Sie mir dann diese anonymisierte E-Mail als Beispiel. Vielleicht telefonieren wir mal dazu und überlegen, wie sich Ihre interne Unternehmenskommunikation vereinfachen lässt. Und schließlich, was können Sie noch tun? Schauen Sie, dass Sie die Reihenfolge Ihrer Gedanken einhalten und auch komplizierte Dinge ganz einfach Schritt für Schritt erklären. Kurz vor Schluss eine kleine Sache noch. Wann ist ein Wortspiel gut? Ich selbst finde den Shootingstar ja langweilig, aber das ist nur meine Meinung. Muss ja nicht für Sie gelten. Ich denke bei solchen Dingen wie dem Shootingstar, oh Mann, ein Wortspiel, wow, da ist jemand kreativ. Da hat jemand eine Doppelbedeutung gefunden. Sie hören, ich nehme es nicht wirklich ernst. Ich finde es nicht schön, aber gleichzeitig bin ich da etwas sarkastisch. Also ich sage mal, ich finde solche Wortspiele wie den Shootingstar bemüht und eben nicht originell. Und warum, kann ich Ihnen auch darlegen. Beim Shootingstar gibt es zwei Ebenen. Die erste Ebene ist die Wortbedeutung selbst, also der englischsprachige Shootingstar. Das Wort aus dem Englischen, das sagt, dass jemand schnell nach oben kommt. Und die zweite Bedeutung, die spielerische Zweitbedeutung, ist eben das Wortspiel, wenn wir das Schuh aus Shooting durch den Schuh aus der deutschen Sprache zum Anziehen ersetzen. Also der Name Shooting Star ist für mich nur auf Ebene 2 witzig und das basiert im Grunde nur auf dieser Wortbedeutung selbst. Also es ist halt Zufall, dass es gleich klingt, der Schuh im Deutschen und der Wortteil Schuh im Shooting. Na und, super witzig? Naja, es hat halt nichts mit der Ursprungsbedeutung zu tun. Wenn dieser Schuhladen oder die Schuhe oder irgendwas wieder damit zu tun haben, dass etwas schnell nach oben kommt, also dann wieder eine Bedeutung aus dem englischen Shooting Star eine Rolle spielen würde, dann würde ich sagen, ist das Wortspiel interessant. Aber so, naja, ich finde, gute Wortspiele müssen auf beiden Ebenen funktionieren, auf der direkten, unmittelbaren Bedeutung des Wortes und auch dann auf der metaphorischen Ebene. Ein Beispiel habe ich für Sie auch. Stellen Sie sich den Kontext Stilberatung vor. Es geht also um Klamotten, Farben, Stoffe, Muster, Strukturen und wie man eben aussieht, wenn man anderen Leuten gegenübertritt. Und da haben wir eine Headline, die lautet: Ziehen Sie Erfolg an. Die Ebene 1, ich ziehe Erfolg an im Sinne von Attraktion. Also der Erfolg kommt zu mir. Es geht um Anziehung. Ebene 2, ich ziehe den Erfolg auch körperlich an, im Sinne von Anziehen von Kleidung. Ich kleide mir den Erfolg sozusagen an. So ein Wortspiel gefällt mir schon eher, weil es auf beiden Ebenen trifft. Also schauen Sie mal, ob Ihre Wortspiele, wenn Sie überhaupt welche verwenden, auch wirklich richtig gut sind. Sonst heißt mein Tipp, stecken lassen. Generell gilt in der Unternehmenskommunikation, weniger ist mehr. Schauen Sie, dass Sie sagen, was Sie sagen wollen und halten Sie sich möglichst zurück mit Wortgirlanden, Gedankensprüngen, Wortspielen, Altgriechisch, Latein und anderen Besserwissereien. Das war der Klartext-Podcast von Thilo Baum. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn Sie mich bewerten und freue mich noch mehr, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dann.